Hola chicos, bienvenidos otra vez al podcast Tischlein deck dich. Sí, fíjense bien que los que entienden el español les recomiendo mi otro podcast que se llama Mesita Cubrite. Ah, ese mes, el mes de septiembre, después de finalizar mi obra acá, sí, se sintió así que había finalizado mi obra con el número 44 del Tischlein deck dich y empecé ese otro podcast, Mesita Cubrite. Así que los que les gusta más escuchar español, fíjense y escuchen ese podcast. Está el link, estará en la descripción de ese episodio. Se llama igual que ese Mesita Cubrite, claro, traducido al español. Y con eso les puedo decir que ya no volveré a hablar tanto en español, claro, porque ahora estamos separando los canales. Ahora está un canal para el alemán, otro para el español. Y sí, es difícil ahora. Necesito regresar a mi lengua materna, el alemán. Y ya pronto volveré con más episodios en el Mesita Cubrite. Ya están 6 episodios grabados, 4 están publicados y sí, va a seguir ahora con un ritmo muy, muy, muy rápido. Voy a grabar, claro. Con eso me despido de ustedes por última vez acá en español y ojalá les puedo dar la bienvenida a mi otro podcast, Mesita Cubrite. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich wieder hier bei Tischlein deck dich. Herzlich willkommen zur Ausgabe 45. Ich bin Simon hier am Mikrofon und habe mich natürlich schuldig gemacht durch diese zu lange Pause jetzt von über 2 Monaten Länge. Das ist nicht zu rechtfertigen. Und wie ich damals schon sagte, in Folge 9 nach einer noch längeren Podcast-Pause, sagte ich, dass ich mein Begehren kompromittiert habe, weil ich die ganze Zeit schon in mir das Begehren gespürt habe zu podcasten. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, jetzt auch wieder 2 Monate vorbeigehen lassen. Aber manchmal braucht man einfach diesen Müßiggang, der ist eben die Grundlage dann für das geistige Donnerwetter. Irgendwie so schreibt Nietzsche, dass viele Leute die Langeweile nicht aushalten, aber für die großen Gemüter ist die Langeweile die Grundlage zum großen Schaffen, zu großen geistigen Ergüssen danach. Mit der Langeweile bereitet man sich darauf vor. Und jetzt war mir natürlich auch ganz schön langweilig, diese 2 Monate, wo ich nicht gepodcastet habe. Klar, ich habe einen anderen Podcast gestartet, auf Spanisch jetzt, Mesita Cubrite, der Tischlein deck dich, einfach auf Spanisch. Und ja, da habe ich ein paar Folgen aufgenommen, aber das reicht natürlich nicht. Nein. Das darf jetzt nicht mehr passieren und ich sage hier wieder, kehren wir zurück zu diesem Rhythmus, den ich mir da schon vorgenommen hatte im August. Von 2 Tage eine Folge. Das nehme ich mir jetzt vor und ja, aber ein bisschen abwechselnd dann auch immer Deutsch und Spanisch. Das heißt, am Ende wird es darauf rauslaufen, so alle 4 Tage einen deutschen Podcast zu machen. Das muss schon drin sein, das muss ich mir hier als Ziel setzen. Also 2-mal die Woche ungefähr ab sofort. Und heute ist der 9. November, ein guter Tag, um hier anzufangen, denn es ist ein trauriges Datum wegen dem Mauerfall. Klar, dass die Mauer, die an diesem Tag gefallen ist, und dadurch wurde dieser kommunistische Staat, dieser Versuch, den Sozialismus mal real zu verankern in der Wirklichkeit, wurde dadurch unterbrochen, einfach abgebrochen. Und man hat gesagt, das können wir jetzt auf den Müllhaufen der Geschichte legen, aber für mich ist es damit noch nicht zu Ende und ich kämpfe natürlich gegen diese Konterrevolution, wie Malon Kron schreibt. Und dazu habe ich auch was in meinem Podcast auf Spanisch gesagt, aber es ist jetzt nicht wichtig, was ich dafür, ja, wie entschlossen ich da bin, meine persönliche Biografie da auch hinten anzustellen bei diesem Kampf und hier solche Feiertage wie den 3. Oktober nicht mehr zu feiern. Nein, weil es kein Anlass zur Freude ist für mich, die DDR zu zerschlagen. Aber das, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, immer Sachen, die ich jetzt schon auf Spanisch gesagt habe, will ich hier nicht wiederholen, sonst wird es zu kompliziert. Das war das Thema in Folge 3 oder 4 im Mesita Cubrite Podcast. Da hört doch mal da rein, wenn ihr Spanisch könnt. Und genau, jetzt, klar, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der 9.11. auch der Tag der Reichspogromnacht war, 1938. Denke ich, wenn ich das richtig weiß, die Nacht, in der es viele Gewalt gegen die Juden gab, in der Geschäfte geplündert und ich denke auch Juden ermordet wurden, in der also ja, sich dieser Wahnsinn losbrach. Das war auch am 9. November und von dem her ist es ein trauriges Datum. Diese zwei Ereignisse, ja, kann man schon so in eine Reihe stellen. Da hat sich einfach der Ungeist auf der Welt Bahn gebrochen. Die Entwicklung des Weltgeists hin zum Fortschritt wurde da zurückgeworfen. Sagen wir mal, das finde ich, kann man schon so verbinden, diese beiden Daten. Und aber dazu jetzt nicht so viel. Jetzt ist ja viel passiert hier, neue Regierung. Klar, endlich Cannabis-Legalisierung habe ich jetzt mitgekriegt. Das war auch das Einzige, was mich interessiert hat so, von den Verhandlungen. Jetzt habe ich natürlich nicht in den Medien gelesen, sondern immer bei Freunden nachgefragt, wie denn die Lage ist. Und da habe ich jetzt mitbekommen, ja, es ist wohl doch schon auf einem ganz guten Weg mit der Legalisierung. Wahrscheinlich wird sich das dann auch noch so hinziehen, verschleppt werden über Jahre weg. Aber immerhin ist es ein guter Einstieg, um uns hier auf das Thema einzustimmen, das heute lauten soll: Gesundheit. Die Gesundheit ist mir auch sehr wichtig, wobei manchmal hatte ich auch den Eindruck, ich würde einfach gern ungesund leben. Ja, mir kurz was aufschreiben, was ich jetzt vergessen habe. Nietzsche, natürlich ein Nietzsche-Zitat zur Gesundheit. Claro. Ah ja, das habe ich da. Ja. Okay. Ja, ich will auch gern ungesund leben, aber manchmal habe ich dieses Gefühl, lieber ungesund als gesund. Und das ist auch, was Nietzsche schreibt. Es ist ja überhaupt nicht objektiv zu definieren, was Gesundheit sein soll, sondern es sind von deinen eigensten Vorurteilen, den Phantasmen deiner Seele ab. Was willst du eigentlich im Leben erreichen? Wo willst du hinkommen? Was ist dieses Phantasma, was du denkst, was dieses Leben so wertvoll macht für dich? Ganz persönlich, klar, sind da immer Vorurteile, Glaubenssätze, Aberglauben im Spiel. Kein Mensch kann natürlich so wissenschaftlich sein. Und wozu auch? Was sollte ein wissenschaftliches Ziel eines Lebens sein? Das Leben hat kein Ziel, keinen Zweck. Wenn wir wissenschaftlich die Idee von Gott zurückweisen, dann müssen wir zumindest zu diesem Schluss kommen. Also das ist dann nicht so einfach mit der Gesundheit, sondern hängt subjektiv von deinen ganz persönlichen Zielen ab, schreibt Nietzsche. Und ja, mir geht es auch, dass ich nicht weiß, welche Gesundheit strebe ich da eigentlich an. Nur jetzt mit dem Cannabis, da habe ich halt angefangen zu rauchen vor 5, 6 Jahren, was glaubt. Und da war es einfach so eine Entscheidung für mich, ja, wo das Studium so langweilig war. Da habe ich mir gedacht, nee, ich muss mir jetzt was anderes geben. Genau wie mein Bruder das sagte, er hatte das Erlebnis auch so in der Schulzeit noch, wo irgendwie seine Freundin weggezogen ist. Und ja, dann saßen da alle so rum, so gelangweilt in der Informatikstunde, meinte er, haben alle so gelangweilt in die Luft gestarrt und der Lehrer irgendwas installiert, erklärt da vorne. Und da hat er einfach gedacht, jetzt, nee, muss auch noch was anderes geben auf dieser Welt. Es muss doch ein bisschen Schönheit, ein bisschen Ekstase geben. Und genauso ging es mir dann auch Jahre später im Informatikstudium, ja, dass ich gedacht habe, nee, also jetzt brauche ich was anderes. Und ja, ich habe es nicht bereut, aber ich würde auch nicht sagen, dass man es unbedingt empfehlen muss, zu sagen, ja, das sollte doch jeder mal probieren. Auch da ist es so, wie Nietzsche schreibt, eine ganz persönliche Frage. Für mich war es auf jeden Fall der richtige Schritt, um auch dieses Gefühl zu haben, zum Rebell zu werden, hier das Gesetz zu übertreten, solange es noch ging, ja, jetzt, ein paar Jahre später, und es wäre schon legal gewesen. Deshalb war es, glaube ich, auch ganz wichtig für mich, diese Erfahrung zu machen, weil ich ja immer wieder auf meinen Charakter im Real Life hier zurückgekommen bin, dass ich da so schüchtern bin und mich da immer an jede Vorgabe halten will, von Eltern oder Freunden, immer will ich da schon erahnen, was könnte dieser andere jetzt von mir erwarten, und dem möchte ich mich anpassen, und so natürlich auch bei den Erwartungen der Gesellschaft und vielmehr, wenn sie natürlich schon so in Textform gegossen sind, bei einem Gesetz wie dem Betäubungsmittelgesetz, sagt er also, dass die Gesellschaft von dir erwartet, keine Drogen zu konsumieren, außer natürlich Alkohol und die ganzen legalen Drogen, Medikamente und so weiter, die viel schlimmer sind, wissenschaftlich geredet, viel, viel schädlicher als Cannabis. Aber gut, da weiß man also, was die Gesellschaft von einem erwartet. Und ja, deshalb war es wichtig für mich, mich davon zu lösen, mal richtig zu kiffen. Und ich hatte mir das auch so vorgenommen, als ich diese Entscheidung getroffen habe, damals in den Semesterferien, vor 5 Jahren war das, ich glaube 2016, ja, da hatte ich mir dann gesagt, ja, jetzt will ich auch so anfangen und nicht nur so ein bisschen mal mitrauchen am Wochenende, sondern wirklich hier meinen eigenen Vorrat, natürlich niemals verkaufen. Das ist ein gutes Thema, das führt uns jetzt zu dem ersten Lied. Ich will natürlich kein Dealer sein, aber hier für den Eigenbedarf will ich ja meinen eigenen Vorrat haben und nicht abhängig sein von Freunden, nicht so mich immer durchschnorren und sagen, ja, ja, kann ich hier noch was abhaben, da noch? Nee, sondern ich will hier für mich selber sorgen und sagen, mein eigenes Auskommen an Gras ist, das ist halt der Bestand, der für mich anzeigt, wie gesund ich bin. Ja, dann fühle ich mich wohl, fühle ich mich sicher, wenn der Vorrat gut gefüllt ist. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Gesundheit, der Ausgeglichenheit. Wenn es knapp wird, dann wird man schon ein bisschen nervös und denkt sich, oh je, jetzt wieder was besorgen. Aber woher? Klar, durch diese Illegalisierung, sage ich, kommt dieser ganze Stress. Und wahrscheinlich würde ich auch weniger rauchen und werde auch weniger rauchen, wenn es legal wird. Und ja, was mir da wirklich schadet, hatte ich schon mal betont, ist diese Illegalisierung. Das ist es, was mir immer wieder diese Gewissensbisse zusetzt, und die sind es ja, woran man vor allem leidet, sagt Nietzsche. Die modernen Menschen leiden so sehr an den Gewissensbissen, und auch ich natürlich leide darunter, und jetzt nicht unbedingt unter einem etwas exzessiven Konsumverhalten, sagen wir mal, was auch natürlich bei mir vorhanden ist, aber das, ja, sehe ich nicht so als dringendes Problem, sondern sage, ja, okay, es ist klar, dass man da schon so eine leichte psychologische Abhängigkeit entwickeln kann von Cannabis und dass es sich negativ auch auswirken kann, klar, wenn es dann das Wichtigste im Leben wird und man sich nicht mehr auf andere Dinge, andere Projekte, andere Beziehungen im Leben konzentrieren kann, wäre es natürlich schade. Aber ja, solange man das noch irgendwie im Gleichgewicht hält, sehe ich jetzt nicht, warum man sagen sollte, das wäre ein Laster zu rauchen, sondern das ist ja wirklich altbacken gedacht, von Lastern, Vicios auf Spanisch geredet, das gehört ja wirklich ins vorletzte oder vorvorletzte Jahrhundert, wo man noch mit der Moral hantiert hat, wo es halt noch einen Gott gab. Aber heute müssen wir wirklich nicht mehr mit Gott oder auch mit dem Schatten von Gott hantieren, wie Nietzsche schreibt. Wurde Buddhas Leichnam irgendwie noch Jahre oder Jahrhunderte lang in einer Höhle ausgestellt, oder sein Schatten irgendwie sollte da gewesen sein? Und so sagte Nietzsche, müssen wir auch noch den Schatten von Gott erledigen. Jetzt ist Gott schon gestorben zur Zeit von Nietzsche, aber noch jahrhundertelang wird sein Schatten davor gezeigt werden. Und ja, so ist es halt leider auch, sehe ich da bei dieser Frage jetzt des Cannabiskonsums. Auch da leider immer wieder diese Moral, diese Frage. Aber okay, auch Atheisten wie Marlon Grohn reden ja davon ab, hatte ich ja mal vorgelesen, diese extrem lehrreichen Worte, dass man nur mit klarem Kopf natürlich auch klar die Revolution vorbereiten kann und klar an diesem kommunistischen Projekt weiterdenken kann. Deshalb ist es auch schon richtig, ja, dass man da das die geistigen Kapazitäten so beeinträchtigt. Und je nachdem, was dein Ziel ist, ja, wenn du deine geistigen Kapazitäten nutzen willst und da das Maximal herausholen willst, dann solltest du vielleicht eher wirklich darauf verzichten zu kiffen oder, sag ich mal, ja, es halt sehr reduziert machen. Das fällt mir dann schwer, fällt den meisten, glaube ich, schwer. Entweder ganz oder gar nicht, ja. Aber dann halt mal so ein, zwei Joints rauchen in der Woche, glaub, ja, dann kann man seine geistigen Kapazitäten maximal nutzen. Aber das will ich vielleicht ja gar nicht. Und genau, das ist halt die Frage, warum sollte ich das wollen, wenn wir im Kapitalismus leben und ich den Eindruck habe, alles, was ich mache, würde doch nur dazu beitragen, diesen sinnlosen Kreislauf der Warenproduktion, der Profitsteigerung beizubehalten, der Profitgewinnung. Warum soll ich da mitmachen? Warum soll ich auch noch meine geistige Kapazität da einsetzen und sagen, ja, okay, da will ich jetzt so gut denken, so klar denken, wie ich kann. Sondern nee, sage ich, dann ist es vielleicht besser, so sich lahmzulegen, wie ich da schon mal sagte, in Folge 23. Aber okay, deshalb war es ja so wichtig, was Marlon Grunder schrieb, weil er dann zeigt, durch sein kommunistisches Schreiben zeigt er ja, dass auch heute schon ein sinnvolles Leben möglich ist im Kapitalismus, indem wir uns dazu bekennen, die Revolution zu wollen und uns mal selbstständig zu überlegen, wie kann das gehen, wie können wir da hinkommen, was ist da ein realistischer Zeitraum, machen wir heute vielleicht nur so eine Vorarbeit, eine intellektuelle, die dann in Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten dann erst in Taten wieder gegossen werden kann, weil jetzt halt dieser Rückschlag klar, durch 1989, durch dieser Rückschlag, ja klar, es ist jetzt ein bisschen schwierig, die Situation, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, daran geistig weiterzuarbeiten und auch ich stelle mich da in diesen Dienst, beziehungsweise das ist halt meine Gesundheit, sag ich, wenn ich da das Gefühl habe, an sowas mitzuarbeiten, an einem höheren Projekt und mich hier zu verbinden mit meinen geistigen Kapazitäten, dann natürlich auch, da will ich natürlich schon das Maximal rausholen, weil es schade wäre, wenn wir hier den Kapitalismus weiter wüten lassen und jeder eigentlich einverstanden ist, dass es ein Schweinesystem ist, aber keiner sich traut, was dagegen zu unternehmen, weil alle sich denken, naja, aber es ist doch vielleicht noch ein bisschen ethischer als die DDR. Wer weiß, wie kann man sich zu sowas bekennen? Ja, das ist halt das Problem, es ist was Reales, was wirklich existiert hat. Wie kann man sich zu sowas bekennen, was wirklich da war, was deshalb, weil es da war, in der Realität auch Fehler und Mängel hatte und nicht alles perfekt gemacht hat? Okay, schwierig, sich dazu zu bekennen, sagen gehört. Aber jetzt muss ich wirklich hier einsteigen mit diesem Lied. Da soll es ja heute nicht ums Kiffen gehen, sondern das war nur mein Exkurs über die Gesundheit. Dann geht es endlich um dieses große Thema, was wir hier schon so oft aufschieben mussten, weil es immer um die Liebe ging. Aber die Liebe ist jetzt erstmal abgeschlossen, behandelt. Dazu kann ich dann auch noch was sagen, persönliche Erfahrungen. Aber muss ich ja noch überlegen, wie persönlich will ich eigentlich werden. Das ist ambivalent, was im spanischen Podcast abging, das weiß ich gar nicht, was ich da gemacht habe und was noch daraus folgen wird oder schon ist oder ja. Und jetzt habe ich also das Gefühl, genau, das Werk mit der Liebe ist jetzt abgeschlossen, hatte ich schon damals gesagt, Folge 33, das ungefähr für 10, 15 Folgen so darum gehen soll. Und ja, es bleibt natürlich, ist vieles liegen geblieben. Mit Platon müssen wir noch weitermachen. Auf jeden Fall seinen Gast mal weiter behandeln. Da waren wir erst bei der Aristophanes-Rede angelangt und sind natürlich noch viele Sachen offen bei der Liebe. Aber jetzt erstmal können wir einen neuen Themenkomplex angehen, sage ich mal. Die Gesundheit, ha, die ist doch auch was und hat vielleicht auch mit der Liebe zu tun. Wenn man sich verliebt ist, fühlt man sich auch gesünder oder hat einen neuen Körper, spürt einen glorreichen Körper vielleicht, so wie die Christen sich das vorstellen im Paradies. Die Wiederauferstehung, aber ist nicht die wirkliche Wiederauferstehung, dieser Moment, wo man sich verliebt und dann spürt, jetzt bin ich da für die andere Person und mein Körper ist plötzlich viel schöner und makelloser als vorher, weil ich mir jetzt vorstellen kann, dass die andere ihn auch lieben wird und ihr gefallen soll. Naja, damit kann ich hier dieses Lied spielen. Das ich schon mal gespielt habe, aber dass ich dachte, heute passt es ganz gut. Neighbors von J. Cole, ums Kiffen und so weiter. Ja, guess the neighbors think I'm selling dope. Ja, ich glaube, die Nachbarn denken, ich verkaufe Gras. Und ja, wisst ihr was, ich mach's auch. Es ist wirklich so, ja, das bringt er dann zum Ausdruck. Und das fand ich so schön damals, um sich zu lösen von der Moral. Oder um die Moral soll ja nicht abgeschafft werden, wie ich sagte. Aber um sich mal zu überlegen, warum ist dieses soziale Miteinander, dieses Spiel da immer schon so mit so vielen Einschränkungen, so vielen geistigen, imaginären Beschränkungen da durchsetzt, dass man sich gar nicht mehr traut, dass man gar nicht mehr dran denken will, etwas zu äußern oder zu etwas zu stehen, was man eigentlich gern macht, weil es dann die Nachbarn vielleicht aufregen könnte. Ja, dieses soziale Spiel, das ist, ja, glaube ich schon, so wie Stefan Schulz meinte, dieses Neuronenfeuerwerk, kann erst da im Austausch mit anderen in Gang gesetzt werden. Das soziale Spiel ist also etwas sehr Wichtiges und ohne das kann man überhaupt nicht zu den höchsten geistigen Gipfeln auch aufsteigen. Das ist ja eine Illusion, dass man das allein im Kämmerchen sein könnte. Aber gleichzeitig sollte man dann, wenn man schon mitspielt, vielleicht auch die Regeln selber mitbestimmen und sich nicht davon so zähmen lassen, was schon die Gesetze da sagen, die herrschende Meinung, die einfach die Meinung der Herrschenden ist. Klar, dann, ja, dann viel Spaß mit diesem Lied Neighbors von J. Cole.
President, I just want to talk to the man. Speak for the boys in a bando, and my nigga never walking again. Apologize if I'm hopping again. I know these things happen often, but I'm back on the scene. I was lost in a dream as I write this a team down in Austin. I've been building me a house back home in the South, ma. Won't believe what it's costing, and it's fit for a king, right? Or a nigga that can sing and explain all the pain that it cost him. My 16 should've came with a coffin for the fame and the fortune. Well, maybe not the fortune, but one thing is for sure, the fame is exhausting. That's why I moved away. I needed privacy, surrounded by the trees in Ivy League. Students that's recruited higher league, thinking you do you and I do me. Crib has got a big old back of yard. My niggas stand outside and pass cigars, filled with marijuana, laughing hard. Thankful that they friends a platinum star. In the driveway, there's no rapper cars. Just some shit to get from back and forth. Just some shit to get from back and forth. Welcome to the shelter, this is pure. We'll help you if you felt too insecure to be the star you always knew you were. Wait, I think police is at the door.
Okay, the neighbors think I'm selling dope. I guess the neighbors think I'm selling dope. Selling dope. Neighbors think I'm selling dope. The neighbors think I'm selling dope. I guess the neighbors think I'm selling dope. Selling dope, selling dope, selling dope.
Motherfucker, I am. Some things you can't escape. Death, taxes, and a rape. This is society to make every nigga feel like a candidate for a Trayvon kind of fate. Even when your crib sit on a lake, even when your plaques hang on a wall, even when the president jammed your tape. Took a little break just to annotate how I feel. Damn, it's late. I can't sleep cause I'm paranoid. Black in a white man territory. Cops bust in with the army guns. No evidence of the harm we done. Just a couple neighbors that assume we slang. Only time they see us, we be on the news and change. Damn.
Don't follow me, don't follow me, don't follow me.
Okay, the neighbors think I'm selling dope. Selling dope. I guess the neighbors think I'm selling dope. Selling dope. Neighbors think I'm selling dope. The neighbors think I'm selling dope.
Don't follow me, don't follow me.
I guess the neighbors think I'm selling dope.
Selling dope.
Selling dope, selling dope, selling dope.
Well, motherfucker, I am. I am. I am. I am. Motherfucker, I am.
Neighbors think I'm selling dope.
I am.
Ja, Neighbors hat mich hoffentlich auch wieder ein bisschen jetzt runtergekühlt, ein bisschen ruhiger gemacht, nachdem ich jetzt hier diese Aufregung gespürt habe, jetzt nach so langer Zeit hier mein Comeback zu geben und wieder vors Mikrofon zu treten, vor euch, liebes Publikum, vor euch zu treten. Und ja, das hat mich ganz schön aufgeregt. Aber hier, bin ich wieder ganz ruhig geworden und kann mir jetzt dieses Buch zu Gemüte führen. An welchem Punkt stehen wir von Giorgio Agamben? Das hatte ich ja damals schon irgendwann mal, wann war das? Folge 34, klar, wollte ich auch schon mal behandeln. Und ja, bin dann abgeschweift zur Liebe, was ja auch richtig war und dem Plan gefolgt ist. Aber heute bin ich also bereit, Rede und Antwort zu stehen über ein gesundheitliches Thema. Und natürlich bin ich hier kein Corona-Experte und habe mich überhaupt nicht mit den Studien oder mit den virologischen Fakten auseinandergesetzt, sagen wir mal. Klar kriege ich so mit, was in der Zeitung steht, kriege ich ab und zu so mit, wenn ich so überfliege oder ja durch Podcasts, durch meine Eltern, Freunde immer wieder. Natürlich vor allem, als ich noch den Aufwachen-Podcast gehört habe, No Agenda, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gehört. Aber da hat man ja doch das eine oder andere mitgekriegt. Und ja, das wollte ich hier nur sagen, um zu sagen, dass es hier ja kein Corona-Aufklärungspodcast ist. Wobei schon, weil es geht hier um diese Wissenschaft der Philosophie und die Frage, welche Rangordnungen haben eigentlich die Wissenschaften? Wie wird hier wird die Virologie hier nicht eigentlich zur Göttin erhoben, neben der alle anderen dann noch zu schweigen hätten? Das wäre ein bisschen schade. Und ja, die Virologie kann uns halt ganz einfach sagen, sie redet von Menschenleben, von Tod oder Nicht-Tod, lebendig ja oder nein. Und das ist so eine binäre Frage in einem binären Zeitalter wie heute, wo alles sich um die Informatik dreht. Da haben wir das gern und sagen, ja okay, wenn es so einfach ist, also hier so und so viele Leute sterben, so und so ist das, wie sich das ausbreitet, dann müssen wir darauf setzen. Aber das ist halt das Problem, das Erkenntnisproblem. Wir setzen nur auf eine Forschungsmethode, die Virologie, weil wir die halt am besten verstehen, weil uns die so am besten zugänglich ist. Aber ob das überhaupt zur Wahrheit wird, oder sagen wir mal, hier geht es ja nicht um Wahrheit, sondern den größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft, darum auszuverhandeln, was ist die richtige Reaktion auf ein gegebenes Phänomen wie eine Pandemie oder ein Virus, das sich ausbreitet, was ist da die richtige Reaktion? Da kann es keine rein virologische Antwort geben. Aber ja, wir hätten es halt gerne so, weil wir das so einfach runterbrechen können und sagen können, ach ja, das hat auch alles mit Zahlen zu tun, mit Diagrammen. Ja, okay, da werden sich schon die Experten drum kümmern. Dann ist ja alles gut, dann müssen wir hier nicht selber uns nochmal Gedanken machen, so wie man sich selber Gedanken machen muss. Wie steht man dazu? Wie ist das mit der DDR? Das ist so schmerzhaft. Da ist es viel einfacher zu sagen, ja, okay, wenn alle das so sagen, dann wird es schon seine Richtigkeit haben, hier mit der BRD und auch mit der Corona-Politik wird es wohl seine Richtigkeit haben. Und die Corona-Leugner, die sind die Bösen, die hier unsere Gesundheit gefährden, die für den Tod von Menschen verantwortlich sind. Aber schon allein dieser Begriff Corona-Leugner, sagt George Ackerman, ist höchst geschmacklos, wenn man offensichtlich von dem Begriff Holocaust-Leugner entlehnt ist. Und das ist also eine Gegenüberstellung hier, die einfach von einem fehlenden Geschichtsverständnis zeigt, wenn man, klar, ich habe vor diese Reichspogromnacht verglichen mit dem Mauerfall, aber das scheint mir auch ein bisschen gewagt, aber nicht so gewagt wie hier.
die Leugnung des Holocaust, der Shoah, dem Massenmord an den Juden, zu vergleichen mit der Leugnung eines Virus, einer Pandemie, und wobei es ja noch nicht mal darum geht, das zu leugnen, sondern dieses Etikett Corona-Leugnen wird einfach für alle benutzt, die etwas gegen die aktuelle Politik einzuwenden haben. Und ja, das ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil davon, der dann sagen würde, es existiert gar nicht dieses Virus, dieses Coronavirus. Ja, es ist also eine Geschmacklosigkeit, zum einen dieser Begriff und auch der Begriff Verschwörungstheoretiker. Wie Agamben da schreibt, ging es in der Geschichte immer um Verschwörungen. Es gab immer Verschwörer, die einen Plan geschmiedet haben, und dann ist das schief gegangen oder ist gut gegangen oder die Verschwörung wurde aufgedeckt oder im Nachhinein dann beschönigt durch die Geschichtsbücher. Aber da geht er zurück in die Geschichte Italiens, klar, diese Militäroperation, worüber Daniele Ganser auch schrieb, Gladio und so weiter. Das ist alles real in der Nachkriegsgeschichte von Italien, 60er, 70er Jahre, dass es da Verschwörungen gab von Geheimdiensten, die Anschläge fingiert haben, Anschläge unter falscher Flagge. Aber okay, da schweife ich zu weit ab. Auch bei den alten Römern, sagt er, gab es ja Verschwörungen gegen Cäsar und so weiter. Also Verschwörungen sind das Normalste der Welt in der Menschheitsgeschichte. Und zu meinen, mit Verschwörungstheorie würde man jetzt jemanden angreifen, mit dem Label Verschwörungstheoretiker könnte man jemanden jetzt herabsetzen. Das offenbart wirklich nur die eigene geistige Beschränktheit, wer dieses Wort in dem Sinne benutzt. Und ich benutze es ja auch einfach nur in einem bejahenden Sinne, dass ich sage, ja, ich bin Verschwörungstheoretiker, weil klar mache ich mir Gedanken über mögliche, denkbare oder reale, mit Fakten belegbare Verschwörungen auf der Welt. Und da braucht es immer eine Theorie, weil wir ja der Praxis auf die Spur kommen wollen, der Praxis der Verschwörung, das muss man irgendwie verstehen, also theoretisch aufarbeiten. Ja, von dem her ein ganz neutraler Begriff für mich, Verschwörungstheorie, einfach ja, eine Theorie. Was da dran ist, wird man sehen, aber wenn man das in so einem pejorativen, in einem abwertenden Sinne benutzt, damit wertet sich der Sprecher, der das so benutzt, in meinen Augen schon mal gleich ab und ja, zeigt für mich, dass kein Sinn haben kann, mit so jemandem zu diskutieren. Ja, aber hier bin ich jetzt schon zu weit abgeschweift. Das war nur mein Exkurs zu Verschwörungstheorien, die so etwas sind, sage ich mal. Ja, da kann ich vielleicht noch weiter abschweifen. Aber warum brauchen wir denn heutzutage diese Verschwörungstheorien, also diese Hetzjagd auf Verschwörungstheoretiker? Warum ist das in den letzten 5-6 Jahren so viral, dass es immer irgendwelche Artikel, Podcasts, Journalisten gibt, die sagen, so und so funktionieren Verschwörungstheorien, darum glauben Leute an so etwas Absurdes? Und klar gibt es Theorien wie die Flat Earth, flache Erde Theorien, die wissenschaftlich klar widerlegbar sind, dass die Erde eine Scheibe wäre. Also warum glauben Leute dann so einen Quatsch? Aber warum wird das jetzt so hoch stilisiert in den letzten Jahren zur gesellschaftlichen Kreuzungsfrage, zur Frage, an welchem Punkt stehen wir jetzt gesellschaftlich? Anscheinend hängt alles an den Verschwörungstheorien. Ja, und es ist so ein Zerfall der großen Erzählung, klar mit dem Ende der Sowjetunion. Alles zerfällt, wir wissen nicht mehr, gegen wen kämpfen wir eigentlich hier im Westen, was ist eigentlich gut, was ist böse, sind wir vielleicht jetzt selber sogar die Bösen? Und ja, da muss was gefunden werden. Oder nee, ich sag mal so, diese Beklemmung ist also jedem guten Bürger so spürbar, dass er sagt, oh, ich weiß nicht mehr, wo ist hier eigentlich oben und unten, gut und böse, wie soll man hier abwägen? Und da sagt er sich, ja, vielleicht ist es ja auch ganz anders, vielleicht ist die Welt ja auch ganz anders und diese Verschwörungstheorien könnten vielleicht wirklich interessant sein, sich mal damit zu beschäftigen. Aber dann, um eine Ausrede zu finden, das nicht zu tun und zu sagen, nein, das wäre zu kompliziert, damit mache ich mich schuldig, wenn ich daran auch nur denke, dass Verschwörungstheorien was anderes als Quatsch sein könnten. Wenn ich daran auch nur denke, dann mache ich mich ja schuldig, schließe mich aus dem Volkskörper der gesunden Leute, die, ja, das ist halt das Vokabular, das ich hier leider bedienen muss. Verschwörungstheoretiker sind also so ein Eindringling in das gesunde Volk, der da isoliert werden muss und wo gesagt werden muss, ja, aber wegen denen passt das hier alles nicht mehr zusammen mit der großen Erzählung. Wir können uns das hier nicht mehr zusammenreimen oder wir haben selber Zweifel. Aber immerhin, sagen wir, sind wir nicht so runtergekommen wie der Verschwörungstheoretiker, der jetzt aus dieser Orientierungslosigkeit versucht, sich eine neue große Orientierung zu basteln und damit völlig auf Abwege kommt. Also so wollen wir ja immerhin nicht sein. Und ja, irgendwie ist das glaube ich, so das Denkmuster, in das man da reingerät, dass man selber noch auf der richtigen Seite stehen will. Aber, mein Gott, Verschwörungstheorien, ja, das... Mal und Grun schrieb das auch was im Kommunismus für Erwachsene. Immerhin sagt er, gut, er benutzt jetzt den Begriff Verschwörungstheoretik auch in diesem landläufigen Sinne, als abwerten, als jemand, der nicht wissenschaftlich arbeiten kann, nicht anscheinend lieber an Mythen gefallen findet als an Fakten. Aber okay, finde ich ganz interessant, was er schreibt. Immerhin ahnt der Verschwörungstheoretiker etwas von dem Zusammenhang des Ganzen. Er will einen großen Zusammenhang sehen und nicht nur dieses Klein-Klein, dieses Kleinteilige, wie ich es da in Folge 17 beschrieben habe, bewusst denken. Einfach nur diese Fakten, Bruchstücke aus der Zeitung wahrnehmen, das führt zu einem zerklüfteten Bewusstsein, das auseinandergenommen, zerklüftete Bewusstsein nur noch mit Faktensplittern gefüllt kann, den Gesamtzusammenhang halt nicht mehr wahrnehmen. Und genau das ist so gewollt von der herrschenden Klasse, von der Bourgeoisie, dass es natürlich viel einfacher ist, solche Leute zu regieren, zu unterdrücken, die sich sagen, ja, okay, wir sehen hier nur Faktenbruchstücke, wir können uns das auch nicht mehr zusammenreimen. Aber immerhin so wie die Verschwörungstheoretiker wollen wir nicht sein, dass wir uns doch noch irgendwie eine Geschichte basteln, die dann halt nicht ganz stimmt. Aber ja, und mein Begriff der Verschwörungstheorie ist, dass eben nicht diese große Geschichte ist, sondern, sagen wir mal, wie bei einem Terroranschlag, sich da ein großes X, eine große Leere im Zentrum befindet. Es ist nicht ganz klar, wer hat das gemacht? Wer hat den Auftrag dazu gegeben? Was ist das Motiv? War es wirklich diese Terrorgruppe oder steht ein Geheimdienst dahinter? Oder sonstige politische Verquickung? Wie auch immer, das ist dieses große X im Zentrum. Es geht nicht darum, alles zu erklären, die ganze Welt zu erklären, die große Verschwörung, nein, sondern einfach bei einem Ereignis, bei einem dezidierten Ereignis, zu sagen, aber hier stimmt der Ablauf nicht ganz in der Faktenkette, da greift das nicht ganz ineinander. Was uns die Medien, die Zeitungen, die offiziellen Medien da erzählen, diese offizielle Geschichte hat also Lücken und um diese Lücke herum strukturiert sich die Verschwörungstheorie und setzt hier an. Und das ist ja sehr richtig und sehr wissenschaftlich, sage ich. Deshalb ja, bezeichne ich mich so als Verschwörungstheoretiker. Jetzt aber wirklich hier zum Buch von Agamben. Ja. Das hier finde ich am Anfang ein bisschen zu einfach, was er schreibt, aber auch gut. Immerhin. Wir müssen uns überlegen, wie können wir danach überhaupt zu einem normalen Leben zurückkehren. Das lese ich mal vor. Kapitel 4, 20. März 2020. Was bedeutet es, im aktuellen gesundheitlichen Notstand zu leben? Es bedeutet, gewiss zu Hause zu bleiben, aber auch sich gegen die Panik zu wehren, die Medien und Institutionen forciert verbreiten, und sich darauf zu besinnen, dass die anderen nicht nur Salber und mögliche Virusüberträger sind, sondern auch Mitmenschen, denen unsere Liebe und Unterstützung gebührt. Es bedeutet gewiss, zu Hause zu bleiben, aber auch klar zu denken und sich zu fragen, ob die Ausrufung eines militarisierten Notstands nicht auch ein Zug der Regierenden sei, um die eigene Verantwortung für den Abbau des Gesundheitssystems auf die Bürgerinnen und Bürger des Landes abzuwälzen. Es bedeutet gewiss, zu Hause zu bleiben, aber auch die eigene Stimme zu erheben, um zu fordern, dass die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen wieder ausreichend finanzielle Mittel erhalten und die Richter daran zu erinnern, dass die systematische Zerstörung des Gesundheitssystems ein wesentlich schwereres Verbrechen darstellt als das Verlassen des Hauses, ohne eine Eigenbescheinigung mitzuführen. Ja, er schreibt ja also aus der italienischen Perspektive, da war das nötig mit diesen Bescheinigungen und auch mit diesem militarisierten Notstand, was hier natürlich nicht so gab in Deutschland, aber trotzdem sind die Prozesse ja ganz ähnlich. Sehr richtig und wichtig ist hier, die systematische Zerstörung des Gesundheitssystems ist ein wesentlich schwereres Verbrechen als das Verlassen des Hauses ohne triftigen Grund. Und das ist halt, was in Europa passiert ist im letzten Jahrzehnt durch vor allem die Führung von Deutschland, die das so durchgedrückt hat, den Südeuropäern, aber natürlich auch unter Mithilfe, wie Agamben hier schreibt, der einheimischen Regierung in Italien, Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter. Aber in all diesen Ländern gab es ja Einschnitte im Gesundheitssystem und das nicht aus irgendeiner ökonomischen Notwendigkeit, sondern tatsächlich aus einer ideologischen, aus dieser großen Erzählung heraus, die wir jetzt brauchen. Leider ohne die Sowjetunion geht es halt nicht mehr, da funktioniert der Kapitalismus halt auch nicht mehr so gut, weil er jetzt keinen Gegner, keinen Konkurrenten mehr hat, den er niederwerfen will, ne? Niederkonkurrieren will. Jetzt ist der Kapitalismus allein und kann sich nur noch zu Tode siegen, weil er jetzt nicht mehr eingehegt wird durch so ein Gegenbeispiel, durch so eine Drohung. Ja gut, wenn es hier nicht auch ein bisschen sozialer zugeht im Kapitalismus, dann wählen die Leute vielleicht kommunistische Parteien und dann sieht es ja bald auch so aus wie im Osten. Und durch diese Drohung hat sich der Kapitalismus die ganzen 50er, 60er, 70er Jahre so enorm erfolgreich entwickelt. Aber in den 90ern fiel das halt weg. Und hier sehen wir heute das Resultat dieser Ideologie, wie es auch bei Verwandten und Bekannten immer wieder feststellt, dass einfach davon ausgegangen wird, es ist jetzt ein Naturgesetz, es ist jetzt Notwendigkeit, diese Einschnitte im Gesundheitssystem oder Privatisierung. Hier in Deutschland Privatisierung von Krankenhäusern, die Bürokratisierung, wie Sarah Wanknecht sagt, dass es nur noch ums Geschäfte machen ging, wie kann man mit den Krankheiten von Menschen Geschäfte machen und nicht, wie hilft man den Leuten im Krankenhaus. Diese Ideologie ist schon so tief eingebrannt, dass gar nicht mehr denkbar ist, dass es eine politische Entscheidung war, die Krankenhäuser so zu privatisieren, dass da konkrete Interessen dahinter standen, politische und wirtschaftliche Interessen, Parteiinteressen, Interessen von großen Unternehmen. Das kann gar nicht mehr gedacht werden, sondern es ist jetzt einfach Naturzustand. Ja, gut, nach dem Ende der Sowjetunion, nach dem Ende des Kommunismus müssen wir jetzt halt dazu übergehen zu sagen, aber jetzt ist das irgendwie die große Erzählung der Effizienz, die große Erzählung, dass der Staat doch immer uns selbst in die Tasche greift, wie mein Vater sagen würde, dass nicht die Politiker doch das Geld haben, sondern sie können es immer nur von uns Bürgern holen. Und deshalb ist doch klar, dass man da genau aufpassen will, wie viel man da ausgibt im Krankenhaus, dass man da bloß nichts verschwendet. Und ja, das ist aber einfach naiv. Wie Robert Faller schreibt, wird in solchen Betrachtungen nie mit einbezogen, dass dieses Aufzeichnen, dieses Rationalisieren auch eine kostspielige Realität ist, dass also da diese ganzen Sparpläne aufgestellt werden, diese Pläne, wie Kostenersparnis ist oder diese einzelnen Behandlungsschritte, wie das ja schon absurde Ausmaße angenommen hat bei den Ärzten, wie sie einzelne Behandlungsschritte alle einzeln abrechnen müssen, hier 20 Cent und so weiter. All das ist auch eine kostspielige Realität, die Arbeitsabläufe ja enorm hemmt und die also für enorme Effizienzverlust sorgt. Aber das wird da nie mit einberechnet in solchen Aussagen wie von meinem Vater, der dann sagt, ja okay, aber was soll man machen? Die Krankenhäuser müssen ja irgendwie auch profitabel sein. Es kann ja nicht sein, dass hier Geld verschwendet wird, weil das wäre dann sonst das Geld von uns Steuerzahlern und da würde ich ja wohl nicht mitmachen für eine Parteistimme, die so denkt. Aber ja, das nur kurz als Exkurs. Diese Ideologie, die Leute, die das durchgesetzt haben, die Politiker, die sind schuldig und die sind schuldig daran, dass Menschen sterben. Die sind schuldig daran, dass nicht nur durch Corona, sondern auch schon vor Corona Hunderte oder Tausende Menschen gestorben sind in diesen Ländern wie Italien, weil einfach die gesundheitliche Versorgung nicht mehr so gegeben war, weil einfach die Krankenhäuser nicht diese Kapazitäten haben und das überfüllt war, wie in Griechenland ist dann Normalzustand war. Es liegt ja völlig auf der Hand. Also da brauche ich jetzt auch keine Studien oder sowas zitieren, beziehungsweise natürlich gibt es da dafür Studien, wie Robert Paller beschrieb, aber da brauche ich jetzt keine weiteren Zahlen präsentieren, um hier meine These zu untermauern, dass hier auch viele Menschen gestorben sind, schon vor Corona, allein durch diese Sparmaßnahmen in Europa, und dass man sich schon die Frage stellen muss, ob wir hier wieder im Zeitalter der alten Azteken angekommen sind, in dem es Menschenopfer gab. Diese Menschen sind einfach geopfert worden, dieser Religion des Geldes, Religion des Neoliberalismus, dieser Ideologie, die ich da beschrieben habe, die uns sagt, ja, aber es muss effizient sein, wir kommen sonst nicht mehr mit, wir haben Angst, dass wir sonst zurückbleiben gegen die Chinesen. Ich glaube schon, diese Leute, die durch nicht ausreichend bestückte, nicht mit ausreichend Personal versehene Krankenhäuser oder einfach geschlossene Krankenhäuser dann gestorben sind oder eine schwere Krankheit verschleppt haben, diese Leute, das muss man auch wieder in diese Wiederkehr des Religiösen rechnen, dass es so ist wie bei den Menschenopfern, dass einfach es auch ausgedrückt werden muss, wie sehr wir an diese Religion des Geldes glauben. Ja, aber es ist doch so wichtig, ohne Geld kann man nicht überleben. Klar, das ist immer die Angst im Hintergrund im Kapitalismus. Bald stehe ich auf der Straße, bald bin ich alles los, kann nicht mehr leben. Das Geld ist natürlich so wichtig und deshalb, um das zu zeigen, dem großen Kapitalgott, wie wichtig er uns ist und dass wir alles tun werden, um effizient zu sein und nicht zu verschwenden, müssen traurigerweise dann am Ende auch Menschen geopfert werden. Und das passiert in Europa, das ist schon vor Corona passiert und das ist ein unglaubliches Verbrechen. Und dagegen ist jetzt die Frage nach dem Individualverhalten von Personen, die sich nicht an Corona-Auflagen halten oder die sich nicht impfen lassen, ist einfach lächerlich und ist eine Ausweichdebatte, die genau die Schuld ablenken soll von den wirklich verantwortlichen Politikern. Wie ich dann auch festgestellt habe bei Diskussionen mit meiner Mutter, die immer wieder darauf zurückkommt, diese Impfgegner oder die sich nicht impfen lassen, sind schuld daran, wenn die Pandemie nicht zu Ende geht. Ja, aber das ist einfach die neoliberale Ideologie, die ich hier schon öfter kritisiert habe. Alles auf den Einzelnen abwälzen. Der Einzelne kann dafür sorgen, dass die Pandemie bald zu Ende geht. Und dann müssen die Politiker eigentlich gar nichts mehr machen und können ja Däumchen drehen. Die Politiker sind also die Profiteure dieser Ideologie, oder Politiker wie Merkel und Scholz, sagen wir mal, die Politiker des gleichen Typus sind, die sind die Profiteure von so einer Individualisierung der Moral, dass man glaubt, alles kann man lösen, wenn sich die Individuen nur korrekt verhalten. Und wenn was schiefläuft, dann muss es individuelles Fehlverhalten sein. Aber es ist auch kein individuelles Fehlverhalten der Politiker, sondern wirklich systematisches Fehlverhalten. Und wie ich meine, hat es angefangen 1989 mit der Konterrevolution. Ja, was irgendwie unausweichlich, dass man dann auf diese Ideologie zusteuert, diese Effizienzideologie, und dass man dem nach und nach alles opfert. Selbst sogar das Wirtschaftswachstum, was wir hier sehen in Europa, was extrem schwach war im letzten Jahrzehnt, selbst das, was eigentlich als unentbehrlich galt für den Kapitalismus, haben wir noch geopfert und gesagt, ja okay, aber wichtig ist wirklich, diese Austeritätsprinzipien durchzusetzen, zu sparen, sparen, sparen und damit die anderen Europäer endlich lernen, wie man es richtig macht, so wie wir Deutschen. Das ist die zynische Ideologie der letzten Jahrzehnte. Und die führte uns jetzt also auch in diese Situation bei Corona, dass die Krankenhäuser nicht mehr so in der Lage waren, angemessen zu arbeiten. Und ich finde es ja irgendwie schon sehr sonderbar, diese ganze Diskussion um Auslastung von Krankenhausbetten, was ich auch nicht genau mitkriege. Aber es wird so davon ausgegangen, als hätte die Politik gar keinen Spielraum, da irgendwie mehr Geld in die Hand zu nehmen oder mehr Leute anzuwerben. Klar, Notstand Notstand bei den Pflegern, aber bei den Krankenpflegerinnen weiß ich nicht, ob man da nicht wirklich mehr machen könnte mit höheren Gehältern, mit besseren Arbeitsbedingungen, für die Ärzte auch vor allem, die unter dieser ganzen Bürokratie leiden. Da denke ich schon, könnte man politisch einiges organisieren. Und es geht nicht nur darum, Geld in die Hand zu nehmen, aber auch darum zu organisieren, zu fragen, was sind hier wirklich notwendige organisatorische Schritte, die auch auf Papier festgehalten werden und was kann eigentlich wegfallen, was ist nur unnötiger Arbeitsaufwand, der die Leute dann davon abhält, wirklich den Patienten zu helfen. Das alles könnte die Politik organisieren, aber es wird einfach davon ausgegangen jetzt, ja okay, so oder so ist die Krankenhausbettenauslastung und daran müssen wir uns orientieren. Und wenn jetzt die Intensivstationen voll sind, dann liegt das an den Ungeimpften und nicht etwa an den Politikern, die auch jetzt ja schon seit Corona, seit anderthalb Jahren Zeit gehabt hätten, die Kapazitäten in den Krankenhäusern massiv auszubauen. Jetzt, wo sie sehen, dass es wirklich so wichtig sein kann, auch für eine Volkswirtschaft, klar, auch für die Wirtschaft, dass sie weiterläuft. Aber nein, die Politiker heutzutage interessieren sich nicht mal dafür, den Kapitalismus irgendwie am Laufen zu halten, sondern einfach nur wiedergewählt zu werden. Und das ist halt das Problem, dass wir da langsam auf eine größere Katastrophe zu steuern sich da mit dem Kapitalismus, wenn wir in so eine Krise kommen wie in den 30er Jahren. Warum sollte das nicht mehr passieren? Ist ja klar, dass es einmal passiert ist, dass immer wieder Krisen hervorgebracht werden vom Kapitalismus. Also ja, wenn die Politiker halt nicht mal mehr daran interessiert sind, irgendwas sozial zu gestalten im Kapitalismus oder überhaupt noch, dass es weitergehen kann, sagen wir mal, wie ich meinte, mit den Krankenhäusern massiv in die Krankenhausinfrastruktur zu investieren, weil man sieht ja, okay, wir brauchen hier vielleicht doppelte oder dreifache Kapazitäten, damit wir dann die Pandemie besiegen können und vielleicht nicht so viel Einschränkungen machen müssen im öffentlichen Leben. Solche Überlegungen sind nicht möglich, weil alles nur vom Einzelnen her gedacht werden kann und die Politiker halt, glaube ich, auch gar nicht mehr intellektuell in der Lage sind, anders zu denken, aber genauso halt die Wähler, ja. Leider ist es traurig, dass ein intellektuelles Versagen, würde ich sagen, auf beiden Seiten. Aber das klingt jetzt hier wirklich schon zu pessimistisch. Ja, aber für mich schon wichtig, dieses Thema der Gesundheit weiterzuspannen und dir zu sagen, das kann eigentlich auch die wirkliche Krankheit sein, so ein miefiges, geistiges Niveau, dass man da vorfindet in den Debatten, das ist die eigentliche Krankheit und vielleicht schlimmer, als wenn Leute sterben, weil das ist halt diese Differenz zwischen Qualität des Lebens und reinem Leben, das nackte Überleben, wie Robert Faller schreibt, das einfach schandhaft ist, nur das nackte Leben wertzuschätzen. In der Antike hätte sich jemand mit so einer Haltung, wie sie heute Mainstream ist, wie sie heute ganz normal ist, dass das nackte Leben über allem steht, hätte er sich der Schmach und der Schande ausgesetzt. Und es wäre klar gewesen, die Qualität des Lebens, der Inhalt des Lebens ist doch viel wichtiger und muss erstmal an erster Stelle kommen. Und erst danach kann man sich Gedanken machen um das nackte Überleben und jetzt sagen, ja okay, wir müssen so und so viele Todesfälle verhindern, so viel wie nur geht. Nein, es ist Quatsch, wie ich einmal sagte. Es kann kein sinnvolles Ziel sein, in einer Pandemie zu sagen, wir müssen so viele Todesfälle wie möglich verhindern. Weil ja, das kann man machen. Dann ja, kann man das öffentliche Leben ganz einschränken. Klar, bis hin dazu, dass die Leute dann am Hungertod sterben. Aber all das sind wichtige Überlegungen, um zu sagen, nein, auch wenn es sich richtig anhörte im ersten Moment, zu sagen, wir müssen so viele Tote wie möglich verhindern, ist es kein sinnvolles Ziel. Und es kann nicht so einfach sein, wie es uns die Virologie weismachen will. Die Virologie ist eine wichtige Wissenschaft, die sich mit der Ausbreitung dieses Virus beschäftigt. Aber warum steht die jetzt so im Mittelpunkt medial und in der politischen Betrachtung? Das ja, ist für mich zu erklären aus dieser diffusen Sehnsucht nach Fakten, nach Zahlen, nach Sicherheit, nach Zahlen, die wir zwar nicht mehr verstehen, aber wo wir sagen können, okay, wenn es schon in Zahlen ausdrückbar ist, dann wird es auch Experten geben, die diese Zahlen interpretieren können und dann wird alles schon mehr oder minder so weitergehen. Aber deshalb setze ich hier meinen Kontrapunkt der Philosophie und sollte hier wirklich mal weiterlesen, um hier zu Potte zu kommen. Die Philosophie geht halt schon davon aus, jeder soll selber nachdenken. Selbst die, die nur lesen, so wie wir jetzt hier, müssen da ja doch ein gewisses Risiko eingehen, dass vielleicht ihre Meinung dann gestört werden, verändert werden. Sie sich auseinandersetzen müssen mit unangenehmen Überlegungen. Das ist die Gefahr der Philosophie. Und alles, was gefährlich ist, ist doch schön und reizt ein. Hier lese ich also weiter. Es bedeutet schließlich, sich zu fragen, wie wir die Zeit nach dem Notstand gestalten, wie wir zum normalen Leben zurückfinden werden. Denn das Land muss wieder aufstehen, unabhängig von den alles andere als einstimmigen Empfehlungen von Virologen und selbsternannten Experten. Eines ist klar, wir werden nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Wir werden nicht mehr die Augen vor der Misere verschließen können, in die uns die Religion des Geldes und die Blindheit der Entscheidungsträger gestürzt haben. Die Erlebnisse dieser Zeit werden nicht umsonst gewesen sein, wenn wir bereit sind, vieles, das wir vergessen haben, neu zu erlernen. Zuerst werden wir unsere Sicht auf die Erde, ja okay, das war ich jetzt ein bisschen oberflächlich und so weiter, Gemüse im Garten anpflanzen, ja, wohnen, nicht so weit verreisen. Das ist schon interessant, die Städte sind zu Vergnügungsparks für Touristen geworden, klar in Italien, Venedig, wo er, glaube ich, auch lebt, Giorgio Agamben, ist das sicher so. Aber jetzt gehe ich hier schnell weiter zum nächsten Kapitel, das ist auch sehr, sehr lehrreich. »27. März 2020. Die folgenden Überlegungen betreffen nicht die Epidemie an sich, sondern die Reaktion der Menschen darauf und die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen können. Wie konnte es so weit kommen, dass angesichts einer neuen Krankheit eine ganze Gesellschaft bereit war, sich verpestet oder verseucht zu fühlen, sich in den Häusern zu isolieren und die normalen Lebensbedingungen zu suspendieren, also ihre Arbeitsverhältnisse, ihre Freundschafts- und Liebesbeziehungen und sogar ihre religiösen und politischen Überzeugungen? Warum sind die Proteste ausgeblieben und es hat sich kein Widerstand formiert, wie es in solchen Fällen zu erwarten wäre? Es scheint mir notwendig, darüber nachzudenken. Offensichtlich ist es so, dass es die Seuche irgendwie, wenn auch nur unbewusst, bereits gab. Die Lebensbedingungen müssen zu solchen geworden sein, dass ein einziges Zeichen genügte, um sie als das zu erweisen, was sie waren, sprich unerträglich, eben als eine Seuche. Und dies ist in gewisser Weise das einzig Positive, das sich aus der gegenwärtigen Situation ziehen lässt. Es ist möglich, dass die Menschen sich später zu fragen beginnen, ob ihre Lebensweise die richtige war. Aber auch über das Bedürfnis nach Religion, das diese Situation zum Vorschein bringt, sollte man nachdenken. Ein Hinweis darauf ist die dem eschatologischen Vokabular entlehnte Sprache, die im hämmernden Diskurs der Medien in geradezu obsessiver Art und Weise wiederkehrt und das Ende der Welt heraufbeschwört. Es ist, als hielte das religiöse Bedürfnis, das die Kirche nicht mehr zu befriedigen vermag, tastend nach einem anderen Aufenthaltsort Ausschau und fände denselben in derjenigen Religion, die längst zur wahren Religion unserer Zeit geworden ist, der Wissenschaft. Diese kann wie jede Religion Aberglauben und Angst hervorbringen oder zum Vehikel ihrer Verbreitung werden. Heute mehr denn je beobachten wir das für Religionen in Zeiten der Krise typische Schauspiel der unterschiedlichen und widersprüchlichen Meinungen und Vorschriften. Sie reichen von der Position der heretischen Minderheit, die ebenfalls von namhaften Wissenschaftlern getragen wird, die die Tragweite des Phänomens bestreitet, bis zum vorherrschenden orthodoxen Diskurs, der das Gegenteil behauptet, dessen Vertreter aber in ihren Ansätzen, wie die Krankheit zu bekämpfen sei, radikal divergieren. Und wie immer in solchen Fällen treten einige Experten oder auserkorene Experten auf den Plan, die sich die Gunst des Monarchen sichern. Wie in den Zeiten der religiösen Streitigkeiten, die seinerzeit die Christenheit spalteten, ergreift dieser nach den eigenen Interessen Partei für die eine oder die andere Strömung und setzt seine Maßnahmen durch. Eine dritte Sache, die zu bedenken bleibt, ist der offensichtliche Zerfall jeder Überzeugung, jedes gemeinschaftlichen Glaubens. Man könnte meinen, dass die Menschen an nichts mehr glauben, außer an das nackte biologische Leben, das es um jeden Preis zu retten gilt. Aber auf der Angst, das Leben zu verlieren, lässt sich einzig und allein eine Tyrannei errichten, der monströse Leviathan mit dem gezückten Schwert. Deshalb wird es für all diejenigen, die sich ein Mindestmaß an Klarheit bewahrt haben, nicht möglich sein, nach der Verkündung des Endes der Seuche, wenn es denn soweit ist, zum Leben vor der Krise zurückzukehren. Und das ist heute womöglich die Sache, die uns am meisten zur Verzweiflung treibt. Auch wenn, wie einmal jemand gesagt hat, uns Hoffnung nur um der hoffnungslosen Willen gegeben ist. Zum Thema Liebe kann ich ja auch noch sagen, den Podcast, den ich so sehr geliebt habe, war ja der Aufwachen-Podcast. Und jetzt konnte ich die letzten Monate gar keine Fremdpodcasts mehr hören, weil ich hier so zum Produzent geworden bin und erstmal das mir erarbeiten musste, hier meine eigene Stimme zu finden. Aber jetzt diesen anderen Podcast von Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt, Neu20er Podcast, finde ich hervorragend und habe da nun mal wieder reingehört, jetzt die Tage. Da ging es also drum, in der Paywall-Version, denke ich, die Literatur. Besprechung der Salon der 29er. Er hat Wolfgang erklärt, dass die Aufklärung ja auch zum Mythos werden kann. Die Aufklärung also. Dieses wissenschaftlich rationale Denken kann selber auch so fetischisiert werden, dass wir sagen, wir haben doch schon die Wissenschaft, wir müssen gar nicht mehr selber nachdenken, warum. Es gibt doch die Wissenschaft, es gibt doch diese Entität, diese obskure Instanz, die wird doch schon immer wissen. Und Wolfgang erwähnte da Silicon Valley natürlich, diese Ideologie, dass alles durch technische Lösungen sein muss, auch der Klimawandel. Auch da immer wieder die Rede von neuen technologischen Lösungen. Jetzt Elektroautos, da reicht es noch nicht mit der herkömmlichen Technologie. Auch da hofft man darauf, ja, durch einen Technologiesprung wird es dann aber wirklich was werden, aber nein, eigentlich müsste man mal Politik machen und da sehen wir halt, wie diese Aufklärung, diese Wissenschaft schon längst zum Mythos geworden ist und es ist ein reiner Mythos, dass wir sagen, wir bräuchten da noch ein, zwei Erfindungen im Bereich Wasserstoffantrieb und so weiter und dann wird sich das auch schon klären mit dem Klimawandel, das wird sich niemals klären durch technische Lösungen, sondern nur durch politische und vielleicht philosophische Überlegungen. Aber ja. Und ja, diese widerstreitenden Meinungen sind natürlich klar. Da hatte ich nur so einen Beitrag gehört im Radio, als ich letztens im Auto saß und das Radio noch an war und ich es nicht schnell genug ausgemacht habe, hatte ich da sowas gehört, eine Sendung, wo ein Gast eingeladen war und darüber geredet hat, diese widerstreitenden Positionen jetzt in der Pandemie von Wissenschaftlern, wie ist es da zu vertreten? Sollte man da auch die Antithese noch senden und der anderen Position genauso viel Zeit einräumen in der Sendung, auch wenn sie eigentlich nicht von der Mehrheit der Wissenschaftler gedeckt ist? Und wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, dann wäre das womöglich unethisch und man sollte hier wirklich einseitig berichten. Und der Gast hatte gesagt, ja, die Berichterstattung war einseitig in der Pandemie, aber gerechtfertigt durch die Lage der Wissenschaft. Und das ist halt diese Lüge, zu glauben, Wissenschaft würde so funktionieren, dass wir hier so und so viele Wissenschaftler haben, die sind davon überzeugt und deshalb ist das die wissenschaftliche Position. Nein, sondern Wissenschaft funktioniert immer durch Revolution, durch Leistung von Einzelnen, die sich nicht an dieses festgefahrene Dogma halten wollen. Und die ganz große Mehrheit, 99% der Wissenschaftler, sind auch einfach nur Menschen, auch wie die allermeisten Menschen, die einfach nur dem folgen werden, was die Mehrheit macht und glaubt und was sie glauben, dass ihnen immer wieder auch Gewinn einbringen wird, also monetären Gewinn natürlich. Schwierig die prekäre Lage da bei den Unis, bei den Beschäftigungsverhältnissen, aber andererseits auch Prestigegewinn. Das ist also die Lage, sag ich mal, es ist schlichte Lüge zu meinen, in der Virologie bestände irgendwie ein Konsens, sodass man sagen könnte, ja, aber das, was Drosten sagt, ist ja aber das ist ja so gedeckt von der Mehrheit der Wissenschaftler. Ich denke, nee, da liegt eine grundsätzliche Verwechslung vor, ein grundlegendes Missverständnis darüber, was Wissenschaft eigentlich ist. Aber okay, da wollte ich nur noch mal zurückkommen auf dieses A gleich A von Hegel, was ich mal in Folge 18 erwähnt hatte. Das war eine sehr schöne Folge, Folge 18. Hegel schrieb das also, dass irgendwie einfach nur immer wieder den Geist am vorhandenen Material, am wissenschaftlichen Material vorbeizuführen, ohne den Geist in Tätigkeit zu versetzen. Das ist weniger als nichts, das ist noch nicht mal, also ja, das ist keine Wissenschaft, sondern dass dieses A gleich A, dieses Dogma einfach zu wiederholen, zu rezitieren, aber das ist eigentlich noch dümmer als gar nichts zu machen oder Verschwörungstheorien zu glauben. Weil, ja, dann hat man es ja selber nicht so nachvollzogen, sich selber kein Problem gestellt, dass der Geist da irgendwie zu knacken hätte, sich mit was beschäftigen kann. Und das ist diese Gefahr mit der Verwissenschaftlichung, mit der Wissenschaft als Religion, die wahrscheinlich schon Hegel damals vor 200 Jahren erkannt hat. Aber gut, ich bin hier schon ziemlich ausgelaugt. Ich muss wirklich bald zum Schluss kommen und muss dieses Buch auch noch weiter behandeln. Noch einige interessante Kapitel. Aber ja, okay, jetzt bin ich schon über eine Stunde. Dann sage ich einfach hier an dieser Stelle, muss ich mich langsam verabschieden. Das von Nietzsche kann ich auf jeden Fall noch vorlesen, weil es so schön ist. Ach, Nietzsche. Das habe ich hier auf dem Handy irgendwo. Hier Kindle. Oder hier hatte ich schon einen Screenshot gemacht, weil ja, das sind die wirklich interessanten Sachen, die ich hier diskutiere mit Freunden. Auf WhatsApp schicke ich ihnen immer Screenshots von Nietzsche-Zitaten. Und natürlich nur den wirklich guten Freunden. Ja. Wo warst du nun? Die Gesundheit. Gesundheit der Seele. Das lese ich kurz vor aus seinem Buch Die fröhliche Wissenschaft. Ja, da ging es auch um Gesundheit, weil er gesagt hat, er ist dann wieder gesund geworden durch dieses Buch oder dieses Buch beschreibt, begleitet den Prozess seiner Gesundung. Nietzsche natürlich auch immer von Gesundheitsproblemen geplagt, sein ganzes Leben lang. Und deshalb sagt er, auch so gibt es auch so viel Unvernunft, so viel Überschwang in diesem Buch, weil das ist halt so, wenn man aus der langen Zeit der Krankheit und des Siechtums herauskommt und dann diesen Überschwang fühlt und das Leben wieder freudig begrüßt, da ist auch viel dabei, was dann übers Ziel hinausschießt. Aber dieses Buch ist auf jeden Fall einzigartig. Auch immer wieder finde ich es überraschend, wenn ich da so langsam vorstoße in das Werk von Nietzsche. Immer wieder überraschend, was er für verschiedene Ansätze, verschiedene Bücher hat. Widersprüchlich sagen die einen, aber das ist natürlich eine billige Kritik. Dann schreibt ihr doch erstmal so eine Philosophie und schaut, ob ihr nicht auf Widersprüche stoßt. Aber ja, dieses Buch ist grandios. Die fröhliche Wissenschaft hier, Kapitel 120. Gesundheit der Seele. Die beliebte medizinische Moralformel, deren Urheber Ariston von Chios ist, Tugend ist die Gesundheit der Seele, müsste wenigstens, um brauchbar zu sein, dahin abgeändert werden, deine Tugend ist die Gesundheit deiner Seele. Denn eine Gesundheit an sich gibt es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren, sind kläglich missraten. Es kommt auf dein Ziel, deinen Horizont, deine Kräfte, deine Antriebe, deine Irrtümer, und namentlich auf die Ideale und Phantasmen deiner Seele an, um zu bestimmen, was selbst für deinen Leib Gesundheit zu bedeuten habe. Somit gibt es unzählige Gesundheiten des Leibes, und je mehr man dem Einzelnen und Unvergleichlichen wieder erlaubt, sein Haupt zu erheben, je mehr man das Dogma von der Gleichheit der Menschen verlernt, umso mehr muss auch der Begriff einer Normalgesundheit nebst Normaldiät, Normalverlauf der Erkrankung unseren Medizinern abhanden kommen. Und dann erst dürfte es an der Zeit sein, über Gesundheit und Krankheit der Seele nachzudenken und die eigentümliche Tugend eines jeden in deren Gesundheit zu setzen. Welche freilich bei den einen so aussehen könnte, wie der Gegensatz der Gesundheit bei einem anderen. Zuletzt bliebe noch die große Frage offen, ob wir der Erkrankung entbehren könnten, selbst zur Entwicklung unserer Tugend, und ob nicht namentlich unser Durst nach Erkenntnis und Selbsterkenntnis der kranken Seele so gut bedürfe als der gesunden. Kurz, ob nicht der alleinige Wille zur Gesundheit ein Vorurteil, eine Feigheit und vielleicht ein Stück feinster Barbarei und Rückständigkeit sei. Ja, hervorragendes Schlusswort hier, um zu sagen, ich brauche auch schon wieder hier meine Medizin oder mein Laster, wie auch immer, hier mich jetzt wieder zu entspannen. Auch wenn das Rauchen vielleicht ein bisschen ungesund ist für die Lunge, sage ich trotzdem, hier gesund sein zu wollen und noch den kleinsten gesundheitlichen Vorteil mitnehmen zu wollen und sagen zu wollen, ja okay, jetzt will ich ja wohl nicht meine Lunge schädigen, deshalb sollte ich aufhören mit dem Rauchen. Nein, das wäre wirklich Barbarei und Rückständigkeit. Ja, soweit von mir. Ich bin Simon hier am Mikrofon und melde mich bald, sehr bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Tischlein, deck dich!